Und ganz schön sind immer die Momente, wo jemand so ein bisschen Ermutigung braucht, wo wir schon so eine Zurückhaltung, aber durchaus Neugierde spüren, wenn dann der Mensch sich drauf einlässt und wir dann gemeinsam waschen und anziehen. Das ist so schön zu sehen. Wir sagen immer, Sie können erstmal bitte ein bisschen Abstand bleiben. Und wenn Sie dann sehen, Sie möchten Ihrer Mutter gerne die Haare kämmen oder die Kette umlegen oder Sie schminken. Da ist so schnell dann das, wie soll ich sagen, nicht das Eis gebrochen, sondern die Scheu überwunden. Und was Beate auch sagte hier mit der Berührung, das wird einfach so klar, so deutlich, da brauche ich keine Angst vor zu haben. Und im Gegenteil, es ist ganz schön. Und viele Menschen sagen dann hinterher, eigentlich war das das Wichtigste für mich. In dem Moment, dass ich mit Ihnen zusammen meine Mutter, meine Frau, wen auch immer, gewaschen und angezogen habe. Ne? Und
herzlich willkommen bei Gestatten ganzheitlich, dem Heilnetz-Podcast aus OWL. Mein Name ist Conny Dolbaum-Paulsen. Ich bin Heilnetzmacherin hier in der Region. Und in diesem Podcast freue ich mich auf essentielle Interviews mit Menschen, die Ganzheitliches anbieten. Das mache ich deshalb, weil der Begriff ganzheitlich so weit gefasst ist und wir in diesen Interviews ein bisschen darüber erfahren, wie einzelne Menschen dieses Thema umsetzen und in ihren Angeboten quasi in die Welt bringen.
Wie schön muss es erst im Himmel sein, wenn er von außen schon so schön aussieht? Das ist ein Zitat von Astrid Lindgren und passt total gut zu dem Raum, in dem ich jetzt gerade bin. Ich bin bei Noller Zibel im Raum für Abschied und Erinnerung und mir gegenüber sitzen Monika Noller, Beate Medicke und Annabella Eschengart. Das scheint erstmal kein Gesundheitsort zu sein hier. Und doch seid ihr im Heilnetz und dass wir jetzt sprechen, hat einen ganz besonderen Anlass, nämlich 20 Jahre Raum für Abschied und Erinnerung. Liebe Monika, erstmal herzlich willkommen, dass ihr da seid und erzähl doch mal bitte, wie es vor 20 Jahren dazu kam, dass eine, ich glaube Soziologin warst du eigentlich, oder? Also was ganz anderes, wie kommt es, dass eine Frau Bestatterin wird? Nicht eine Frau, du.
Vor 20 Jahren, 21 Jahren ja eigentlich, weil wir brauchten ja auch noch eine Entwicklungszeit, haben Lindy Zibel und ich, meine Gründungspartnerin damals, uns auf den Weg gemacht. Wir sind ja beide Soziologinnen und haben in verschiedenen Projekten gearbeitet und irgendwann war für uns klar, wir wollen gerne was anderes machen. Wir wollen einen Beruf, der uns erfüllt, wo wir Ergebnisse sofort sehen, wo wir in Kontakt mit Menschen sind, so. Und dann haben wir uns ein Coaching geholt. Eigentlich haben wir uns selbst gegenseitig gecoacht und ja, haben dann irgendwann was auf dem Tisch. Mensch, wir wollen was mit Bestattung machen. Also mit dem Thema Trauerkultur haben uns dann auf den Weg gemacht, uns überlegt, wie das Konzept aussehen soll. Wir haben beide bei verschiedenen Bestattungsinstituten ein Praktikum gemacht, um zu gucken, ob wir das auch können, also mit verstorbenen Arbeiten umgehen. Und weil wir das eben von vornherein, war für uns klar, das möchten wir gerne mit den Angehörigen machen. Das möchten wir den Angehörigen anbieten. Also so viel Transparenz, wie möglich ist und die Trauerkultur, die Abschiedskultur da ein Stück zu verändern. Genau, und dann haben wir das Konzept geschrieben und haben uns natürlich auch Geld gesucht und haben eine wunderbare Frau kleine Werbung bei der Volksbank gefunden, die uns seitdem immer begleitet hat und uns zwischendurch auch immer Mut gemacht hat. Wir haben Räume gesucht, das war dann das Anstrengendste eigentlich, geeignete Räume zu finden. Genau, und 2005 war es dann soweit im Juli, dass wir eröffnen konnten.
Ich komme da, glaube ich, gleich nochmal drauf zurück. Erstmal vielen Dank, weil ich glaube, ich komme direkt drauf zurück. Ich frage mich, wie ein Coaching geht, wo rauskommt, also wo ich mich frage, ich will mit Menschen umgehen und wo dann rauskommt, ach, Bestattung wäre gut. Ich finde den Zusammenhang doch interessant. Kannst du da noch
einen kleinen Shift.
Wir haben damals mit dem, also wir haben quasi ein Selbstcoaching gemacht und wir haben mit dem Buch Wege zum Traumjob. In Englisch heißt das eigentlich What Color is Your Parachute? Hm. Also welche Farbe hat dein Fallschirm? Und da war irgendwann eben so die Frage bei diesen Aufgaben, was in deinem Leben hast du mal richtig gut gemacht, wo du richtig glücklich mit dir warst und richtig zufrieden mit dem Ergebnis? Und das war bei mir tatsächlich die Trauerfeier, die ich zusammen mit dem Freund ausgerichtet hatte für eine Freundin, die sich das Leben genommen hatte. Und wir haben da eine sehr intensive Woche gehabt, wo wir wirklich sehr stark getrauert haben. Und weil Suizid ist immer schwer, um das überhaupt zu begreifen und auch für die anderen, die da beteiligt waren, betroffen waren, begreiflich zu machen, haben wir da ganz viel Freiheit von dem damaligen Bestatter in Kassel bekommen. Und ich war hinterher alle nach der Woche, nach der Beisetzung, wir waren echt beide durch, aber wir sind bis heute sehr zufrieden mit dem, wie wir es gemacht haben. Und es hört sich vielleicht ein bisschen blöd an in dem Zusammenhang, aber ich war richtig glücklich. Also, dass wir diesen Abschied der Freundin und uns einfach geben konnten. Und auch die Rückmeldungen waren entsprechend. Und das war eine Sache, die wir einfach richtig gut gemacht haben und wo ich gemerkt habe, ja, da britzelt was.
Da gibt's einen Funken,
genau.
Herzfunken sozusagen.
Ganz genau.
Okay, dann ist das ein bisschen naheliegender, wie es dazu kam. Ich mache jetzt gerne nämlich auch den Bogen zu den anderen beiden. Du hast mit Lindy gegründet, Lindy Zibel, deshalb heißt es auch noch so. Mhm. Die ist aber nicht mehr dabei mittlerweile.
Genau, ist in Rente.
Die sind Rente gegangen, genau. Es gibt aber zwei neue Partnerinnen an deiner Seite, wobei du bist Inhaberin, ne?
Ich bin Inhaberin.
Genau. Und da frage ich doch jetzt erstmal Beate Medicke, erzählst du auch bitte deine Geschichte, wie du Bestatterin wurdest?
Erstmal finde ich das total interessant, Monikas Geschichte zu hören. Die kannte ich nämlich noch gar nicht.
Naja, darf da mal einen Podcast machen.
Ja, genau. Gut, dass wir mal sprechen. Ja, genau. Ja, ich komme also aus einem ganz anderen Bereich. Ich bin irgendwie Kamerafrau und Dokumentarfilmerin und habe ja immer im künstlerischen Bereich gearbeitet. Ich war auch 6 Jahre in Köln an der Kunsthochschule für Medien und habe da Kamera- und Dokumentarfilm auch unterrichtet. Und ich habe das wirklich sehr gerne gemacht und bin leidenschaftliche Filmemacherin. Aber es ist irgendwie wahnsinnig schwierig, davon zu leben. Und das hat irgendwie zu einer Situation geführt, wo ich mit Mitte, Ende 50 irgendwie gedacht habe, so jetzt musst du irgendwie nochmal was anders machen. Also diesen Kraftakt, immer wieder mit einem Projekt neu anzufangen, das schaffe ich auch einfach nicht mehr. Und tatsächlich bin ich irgendwann in dieser, und das, man kann schon sagen, dass es auch eine Krise war, auf die Idee gekommen, dass ich gedacht habe, wie wär's denn mit Bestatterin? So. Und der Ausgangspunkt ist, glaube ich, dass ich mal Anfang der 2000er Jahre einen Assistenten hatte im Kamerabereich, der in einem Bestattungsunternehmen groß geworden ist. Und ich habe nie wieder einen besseren Assistenten gehabt, weil der wusste quasi, immer wenn ich was brauchte, war das schon da. Das war jemand, der unglaublich sensibel war und der sehr vorausschauend geguckt hat, was als nächstes kommt und eine unheimlich hohe Aufmerksamkeit hatte. Darüber sind wir damals ins Gespräch gekommen und von daher war das immer auch sowas, wo ich gedacht habe, ja, könnte ich mir vorstellen. Und ähnlich wie bei Monika habe ich dann gedacht, okay, ich muss erst mal rausfinden, kann ich mit einem toften Körper, mit einem Leichnam, kann ich damit umgehen? Und bin dann in dem Zusammenhang einfach, habe ich Monika angerufen und gefragt, ob ich das mal ausprobieren kann. Dann war sehr schnell klar, das kann ich. Gibt es auch überhaupt keine Berührungsängste. Und dann hat sich das in so einem Zeitraum von ein paar Monaten hat sich das entwickelt, dass ich tatsächlich hier anfangen konnte, was großartig ist.
Das ist ja genauso eine tolle Geschichte, finde ich. Und würdest du sagen, dass die Achtsamkeit und dieses wirklich Dinge bereitstellen, dass das auch ein Kriterium ist, was wichtig ist für Bestatterinnen, so mitzukriegen, was brauchen Angehörige, damit jetzt alles so wirklich so gut, wie es möglich ist, gehen kann?
Ja, also das glaube ich schon. Und ich glaube, das ist auch was ich hier also total dran schätze, dass wir immer eigentlich gucken, was braucht das Gegenüber und wie kann man das hinkriegen? Und das ist manchmal ganz egal, ob das binnerte Ideen sind oder also irgendwas ganz Ausgefallenes oder wo auch klar ist, es gibt einfach deutliche Grenzen auch, wie jetzt so eine Bestattung auch finanziell irgendwie vonstatten gehen kann und wie kriegt man da irgendwie das Bestmöglichste raus. So. Und das finde ich eben auch total attraktiv, eben im Sinne des Gegenübers immer handeln zu dürfen. Und das ist auch ein Teil von dem Reichtum, den wir hier miteinander, glaube ich, teilen. Immer das Beste für jemanden, und das kann man an der Stelle ja auch nicht verhehlen, der in Not ist oder der in einer außergewöhnlichen Situation sich befindet, eine Fürsorge zu haben, das Beste irgendwie rauszuholen.
Sehr heilsame Arbeit.
Ja, absolut.
Toll. Vielen Dank dafür. Annabella Eschengert, warum sitzt du hier, beziehungsweise wie kamst du dazu, Bestatterin zu werden?
Genau, das ist im Prinzip eine ähnliche Geschichte wie bei Monika und Beate. Beide Aspekte spielen bei mir eine Rolle. Ich habe eben auch eine Suiziderfahrung. Bei mir ist es in der Familie sehr unmittelbar gewesen. Und das hat also natürlich unser Familienleben extrem beeinflusst und hat mich auch zu einer sehr intensiven Auseinandersetzung angeregt. Genau, das war dann ja natürlich, also vielleicht eher erstmal eine Erfahrung, von der man sagen würde, naja, die ist immer wie ein Klotz am Bein. Und vielleicht hat mich diese Erfahrung auch behindert in meinem Berufsleben, weil ich gemerkt habe, dass ich bei meinem Beruf in der Fachhochschule, wo ich 10 Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin war und in anderen Verwaltungszusammenhängen, wo ich also immer versucht habe, herumzuprojekten und zwischendurch war es auch das Theaterlabor hier in Bielefeld, wo ich hoffte eben ja irgendwie in so einem freien Raum etwas zu finden, in dem ich gut zurechtkomme. Das war aber eben nicht so. Also dass ich habe eben die Vermutung, dass mit so einer Lebenserfahrung man irgendwie, also für einen Büroalltag vielleicht auch irgendwie einfach versaut ist. Keine Ahnung. Das hat irgendwie alles nicht hingehauen und genau, und dann war das ähnlich wie Beate das auch beschrieb, dass ich also in einer veritablen Krisensituation war und hier in diesem Haus eine Beisetzung eines Freundes miterlebt habe, die ich eben auch als ja damals für mich noch überraschend eben wunderschön irgendwie empfunden habe, ne? Und da dachte ich, ja, also wenn ich jetzt wandern, dann war es eben auch so, da habe ich bei Monika angerufen, guten Tag Frau Noller, ich befinde mich in einer beruflichen Neuorientierungssituation. Ich glaube, so habe ich es dann hingeschwafelt, ob ich denn vielleicht mal kommen könnte und hier mal gucken könnte. Und genau, und dann, also genau, kann ich mich nur dem anschließen, was Beate eben gesagt hat, eben auch genau nach so einer Prüfung kann ich all das, was ich dann wahrnehmen durfte, was dazugehört und stellte eben auch fest, ja, wunderbar, das ist ja, das ist ja ganz toll und würde eben auch genau das unterstreichen, was Beate eben sagte, dieses überraschende Moment, dass als Bestatterin zu arbeiten eine unheimlich heilsam sich anfühlende, wirksame Tätigkeit ist. Also gerade weil ich mich eben irgendwie auch viele Jahre eben im Umfeld sozialer Arbeit und Kulturarbeit und irgendwie also auf solchen Feldern zwischen Selbstausdruck, Selbstheilung versuchen, irgendwie auch Leute aus ihren Situationen zu verbessern, irgendwie die Situation für die Leute. Also ganz oft habe ich gemerkt, ja, man wurstelt auch echt viel und wenn man am Ende mal irgendwie gucken will, ob das wirklich wirksam ist, naja, wissen wir nicht so genau, aber es soll ja wohl so sein, ne? Und hier habe ich den Eindruck, in diesem relativ kurzen Zeitfenster, in dem wir eigentlich mit den Leuten zusammen sind, dass wir ziemlich gute Schritte einleiten können. Also natürlich dauert eine Trauerarbeit viel länger und das hat auch gar nichts substanziell mit unserer Arbeit zu tun, aber ich glaube, wir können irgendwie so ein erstes aufs Gleis setzen. Das können wir irgendwie mit schaffen. Und eben, ne, also welche Wellen und Berge und Täler dann über sicherlich ganz lange Zeiten noch kommen in der Sache der Trauer. Da arbeiten wir ja auch mit anderen Partnerinnen und Partnern zusammen und um da vielleicht noch was anbieten zu können. Aber dieses erste die Leute dabei zu begleiten, über diesen Zeitraum dieses Unerhörte zu akzeptieren. Ich glaube, dass da können wir schon wirklich Wesentliches beitragen. Mhm. Und dann eben als Begleiterin dazustehen, die eben überhaupt nicht weglaufen und gar nicht irgendwie was aufdrängen wollen, sondern eben einfach mit dieser freundlich schauenden Haltung zu gucken, was braucht's jetzt. Und ich meine, das ist ja dann wirklich das ganz Schöne, was auch zurückgemeldet wird, wenn Leute dann sagen, das hätte ich ja nie erwartet und da ist irgendwas Tolles passiert und das hat mir irgendwie geholfen. Und das finde ich, das ist natürlich sensationell beglückend irgendwie auch für uns. Und deshalb, also wenn mich Leute irgendwie fragen, wie machst du das denn und nimmst du das nicht alles mit nach Hause, dann kann ich nur sagen, eigentlich gibt es hier nicht viel, was wirklich so ist, dass ich es mit nach Hause nehme. Das habe ich also in anderen beruflichen Zusammenhängen, wo es um viel trivialere Zusammenhänge ging, wesentlich stärker erlebt. Sind wir hier in einem energetisch sehr angenehmen, freundlichen Feld, weil sich ganz viele Dinge lösen dürfen. Und das ist ganz, ganz toll. Und das eben als Zusammenfassung, ich habe den Eindruck, also jetzt mit meinem Weg in die, also zur Bestatterin, ist eben etwas, was meine persönliche Erfahrung war, was ein Klotz am Bein war, ist plötzlich mein Pfund geworden. Ich kann das hier transformieren in ein Hilfsangebot und das finde ich, das ist ein so wunderschönes Geschenk, mit dem ich in meinem Leben nie gerechnet hätte.
Also was für Plädoyers für diesen Beruf. Das bei allen dreien kommt ja so wirklich vor allen Dingen Leben vor, ne, was wir aber normalerweise ja nicht mit einem Bestattungsinstitut verbinden. Und das ist auch so ein bisschen meine Frage auf eurer Seite, Monika. Und ich glaube, ihr habt das immer schon gemacht, dass ihr viel mehr Raum bietet als für diese ganz konkrete Situation, wo Menschen jemanden zu bestatten haben. Also Stichwort Sterbekultur, Veranstaltungen. Es gibt eine Kooperation mit dem Lichtwerk. Da denkt man, okay, ein Bestattungsinstitut und Kino.
Genau, vielleicht das noch zu unserer Anfangsidee und dem Coaching, was daraus gegangen ist. Als Soziologinnen, die wir beide waren, hatten wir natürlich die Idee, dass wir vielleicht ein Bildungswerk gründen könnten, eine Trauerakademie. Da haben wir dann aber nach dem einen und anderen Gedanken, haben wir dann gemerkt, nein, das ist es nicht. Also quasi nur, in Anführungszeichen, Seminare zu organisieren, Workshops zu organisieren und Leute, Referentinnen einzuladen oder selber anzubieten, das ist es nicht, sondern als wir die Ideen weiterentwickelt haben und unser Konzept, merkten wir, genau, was uns anspricht, ist das Arbeiten mit den Menschen, mit den verstorbenen Menschen und mit den lebenden Menschen, mit den Dagebliebenen. Ist aber trotzdem für uns das Interesse da gewesen, uns mit der Abschiedskultur, also wie haben Menschen früher bestattet, wie bestatten sie in anderen Gebieten, in anderen Ländern und wie unterschiedlich ist das und darf das sein, wie jemand trauert. Das sollte einfach auch bleiben, weil das uns auch interessiert hat. Und dann haben wir eben von Anfang an auch, also diesen Akademie-Veranstaltungsgedanken beibehalten und hatten ja zum Beispiel am Anfang auch in unserem, wir haben die, als wir hier renoviert haben, die Rollos oben gelassen, ne, und haben dann im Schaufenster einen Sarg bemalen lassen, so, ne, und also, dass die Leute immer schon gesehen haben, was passiert denn hier, wie ein Bestattungsinstitut und wie ein bunter Sarg, ne, also, dass wir das quasi wirklich das Thema ins Leben in den Alltag geholt haben. Wir sind ja hier auch mitten in der Wohngegend. Genau, und so haben wir das eben beibehalten auch mit dem, es war klar, es gibt so spannende Auseinandersetzungen auch im malerischen Bereich, im bildnerischen Bereich, ne? Und dadurch, dass wir eben einige auch Künstlerinnen und Künstler kennen hier aus Bielefeld, war das klar, da gibt es bestimmt Raum, wo sich die Menschen, die Künstlerinnen ganz unterschiedlich mit dem Thema auseinandersetzen. Und letztendlich geht es ja immer ums Leben, den Umgang dann mit unserer Endlichkeit. Dann eben von vornherein auch Veranstaltungen zu machen, ne? Also von Bestattungsvorsorge über vielleicht mal eine Lesung, wo eben auch Angehörige, die vielleicht mal ein Gedicht oder Texte geschrieben haben, hier die Möglichkeit hatten, dann das vorzutragen, so hier ihr dafür auch einen Raum zu haben, ne? Oder hier, wir hatten mal einen spannenden Vortrag, auch da ging es darum, wenn die Seele nach dem Tod umherirrt, was mache ich dann? Also auch da in diesen ganzen Veranstaltungen ganz viel Varianz drin gab, ne? Einfach um zu zeigen, das ist ein so buntes, vielfältiges Thema. Ne? Es geht nicht nur um Erben, Bestattungsvorsorge und solche Dinge, sondern eben auch, genau, wie trauern wir, was gibt es da alles für Aspekte, was darf einfach sein und so. Also, und das fanden Lindy und ich einfach von Anfang an auch immer selber spannend. Also es war quasi für uns auch immer eine Fortbildung. Und naja, und dann haben wir ja, wie du weißt, den Chor hier auch
gegründet. Genau,
in
dem ich ganz zufällig mitsinge.
Zufällig. Den haben wir dann 2007 ins Leben gerufen. Da hatten wir dann ein Anfangsseminar, so ein Initialworkshop mit der Karin Weinen. Daraus hat sich das ergeben, dass dann der Chor für Trost, Kraft und Heilung entstanden ist und bis heute existiert und Bielefeld und Umgebung bereichert mit
genau.
dem Gesang.
Und wir singen hier auch jede Woche. Also das heißt, für uns vom Chor ist das auch ein ganz normaler Ort. Ja, und singen dann ja auch schon mal für die Gäste hier. Mhm. Wobei zu den Gästen, so sprecht ihr ja über die Verstorbenen. Ihr habt das beide vorhin gesagt, dieses oder alle drei eigentlich so gucken, kann ich das? Also mit toten Menschen, mit Leichnamen umgehen. Und eine von euch hat gerade auch gesagt, die Begleitung der Verstorbenen und der Angehörigen oder Zugehörigen. Das ist mir so das Fremdeste dabei, weil ich, außer dass ich meine Mutter zum Glück waschen durfte, als sie gestorben war, hat man da normalerweise ja keinen Kontakt mit, dass ihr da mal noch was von darüber sprecht, was das für ein Bezug ist, was das für euch bedeutet.
Also wenn es um die Verstorbenen geht, dann ist es, glaube ich, immer erstmal dieser Moment der Annäherung. Und dann haben wir das ja, dass wir hier die Verstorbenen waschen und anziehen. Und das ist also für mich und ich glaube, kann für uns alle sprechen, immer ein sehr besonderer Moment. Also weil es so, also jemanden irgendwie nahe zu kommen, also da braucht es irgendwie so einen Moment des Gefühls, dass man das darf, so. Das heißt, es muss eine eigene Annäherung geben. Das ist das eine. Das andere dann aber eben zu gucken, wie kann man eine Würde wiederherstellen? Also jemanden irgendwie nochmal zu berühren, mit einem warmen Waschlappen über die Haut zu gehen, zu gucken, müssen irgendwelche Pflaster abgemacht werden, also eine Versorgung noch machen und dann eben die Person wieder, und für mich ist es dann auch noch eine Person, also es ist an dem Punkt irgendwie gar nicht ein Leichnam in Anführungsstrichen, anzuziehen und ja, die eigene Würde wiederherzustellen. Und also als besonders schön empfinde ich das, wenn wir das mit den Angehörigen machen, weil das eben auch diesen Prozess, dieses Anerkennen, dass jemand gestorben ist und eine Annäherung daran zu finden und aber eben auch damit was Schönes oder was Gutes zu erleben. Also dass das nicht, also natürlich ist das auch traurig und es wird dabei auch geweint, aber es gibt auch immer diese Momente, wo Geschichten erzählt werden, wo auch gelacht wird, wo, ja, also wo einfach das Leben, wie jemand war, eben auch wieder zum Vorschein kommt. Und das, finde ich, ist ein unglaublich schöner Moment. Und das dann eben auch gemeinsam mit den Angehörigen hinterher zu sagen, so, da ist sie oder da ist er, das eine, ja.
Also für uns war es von Anfang an klar, dass wir die Angehörigen mit einbeziehen wollen. Also so viel Transparenz wie möglich zu machen. Und das ist eigentlich weitgehend möglich, ne? Also es ist ja sogar möglich, dass die Angehörigen mitkommen können ins Krematorium und da bei der Einfahrt des Sarges mit dabei sind. Also wichtig fand ich von Anfang an eben, dass die Angehörigen wissen, wo ihr Verstorbener, ihre Verstorbene ist. Für uns war es damals bei der Gründung ja auch wichtig. Wir haben ja in dem Sinne nichts Neues erfunden. Also wir haben eigentlich wieder an was angeknüpft, was, ich sag mal, man redet von vor dem Krieg, gang und gäbe war, ne? Und in kleineren Gemeinschaften, mehr dörflicher Struktur und so weiter, war das ja ganz selbstverständlich, dass die Angehörigen oder die Nachbarn, da gibt's ja unterschiedliche Strukturen, aber dass die Angehörigen oder Nachbarn oder eine Totenfrau gekommen ist und den Verstorbenen gewaschen hat, ne? Und von daher war das viele Jahrzehnte ganz anders sowieso eingebunden und ganz natürlich, dass die man selbst Hand angelegt hat sozusagen. Ne? Und was wir aber gemacht haben dann, war, dass wir die Angehörigen immer sehr proaktiv fragen. Also möchten sie dabei sein beim Waschen und Anziehen? Da sind manche ganz überrascht und manche brauchen auch, äußern dann auch erstmal ein bisschen mehr Berührungsängste und wie und was. Für andere ist es, die finden es sofort ganz toll. Andere sagen, wissen Sie, ich habe jetzt die letzten Monate, Wochen, Jahre, keine Ahnung, meinen Angehörigen gepflegt. Das gebe ich jetzt gerne ab, ne? Und ganz schön sind immer die Momente, wo jemand so ein bisschen Ermutigung braucht, wo wir schon so eine Zurückhaltung, aber durchaus Neugierde spüren, wenn dann der Mensch sich drauf einlässt und wir dann gemeinsam waschen und anziehen. Das ist so schön zu sehen. Ne? Wir sagen immer, Sie können erstmal mit ein bisschen Abstand bleiben. Und wenn Sie dann sehen, Sie möchten Ihrer Mutter gerne die Haare waschen, kämmen oder die Kette umlegen oder Sie schminken. Da ist so schnell dann das, wie soll ich sagen, nicht das Eis gebrochen, sondern die Scheu überwunden. Und was Beate auch sagte hier mit der Berührung, das wird einfach so klar, so deutlich, da brauche ich keine Angst vor zu haben. Und im Gegenteil, es ist ganz schön. Und viele Menschen sagen dann hinterher, eigentlich war das das Wichtigste für mich. In dem Moment, dass ich ihn zusammen, meine Mutter, meine Frau, wen auch immer, gewaschen und angezogen habe, ne? Und eben dieses, ich würde jetzt nicht sagen, die bekommen ihre Würde zurück, so, weil ich finde, die haben sie nie verloren.
Ja, das stimmt.
So, ne, sondern aber sie werden wieder mehr, gerade wenn jemand im Krankenhaus gestorben ist, ne, da womöglich noch an irgendwelchen Apparaten hing, dann hat man dieses blöde Krankenhaus, Hemdchen an und so weiter. Und wenn man dann so Stück für Stück, ne, eigene Kleidung anbekommt und dann im Sarg liegt mit der eigenen Decke und so weiter. Das ist einfach, ja, genau, das ist der Mensch, den ich kannte, ne? Und jetzt weiß ich, warum ich hier bin, wen ich hier verabschiede und genau, es ist gut. Und ich kann, was gerade auch schon gesagt wurde, das mehr akzeptieren, ja, dass es so ist. Und das ist etwas, was ich noch tun kann, so. Und das erleben wir immer wieder als ganz beglückend. Also sowohl für uns, also als auch für die Angehörigen.
Ich würde auch gerne noch was
unbedingt
beitragen.
Bitte.
Ich also mein Herz schlägt sehr für solche Herangehensweisen wie systemische Aufstellungsarbeit. Und da ist also der Tod, merke ich, ein ganz produktiver Moment. Das ist vielleicht erstmal ein bisschen komisch so gesagt und klingt nicht so gewohnt im Ohr, weil man vielleicht den Tod ja immer eher als den großen Schnitter und den großen Destrukteur sozusagen denkt. Aus so einem systemischen Blickwinkel darauf gucke und dann nochmal auf dieses Thema, also Themen dürfen sich lösen, dann empfinde ich oft, dass wenn die Verstorbenen zu uns kommen, dass sie einfach also erstmal wirklich etwas geschafft haben. Und also mein erster Impuls ist immer, ich gucke in die Kühlung und sage, also sinngemäß, herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft. Ne? Also das ist jetzt ein bisschen simpel gesagt. So, aber dieses die erste Botschaft, die ich also von meiner lustigen lebenden Insel rüberspreche, zu sagen, alles in Ordnung, sie haben es geschafft und das ist gut. Sie sind genau am richtigen Ort und das ist alles gut. Und hier sind freundliche Menschen um Sie herum und wir gucken jetzt, dass sie gut weiter begleitet werden. Ne? Also weil ich irgendwie eben denke, dass das gehört wird und ich meine das nicht nur im übertragenen Sinne, sondern vielleicht eben so weit, wie man der Neuropsychologie und der Neurobiologie glauben darf, kann das ja auch tatsächlich sein, dass das so ist. Ich finde, das ist eben also erstmal eine total spannende Erfahrung in meinen ersten Begegnungen mit Verstorbenen, diese Resonanzstille. Ne? Also wenn wir eben mit anderen Menschen lebendig begegnen, also fließt ja sofort Resonanz und sofort geht's hin und her. Und Verstorbene sind sehr leise, aber sie sind eben nicht still, sondern sie sind einfach nur sehr leise. Und das ist das finde ich eben ganz besonders bezaubernd. Mir persönlich hilft es, dann ein bisschen weniger aufgeregt zu sein, was mir sonst eben im Umgang mit Lebenden oft passiert, weil mich das beruhigt, wenn jemand eben sich erstmal so still verhält. Und dann fühle ich mich sehr eingeladen, genau hinzuhören. Und wenn dann eben, also wenn wir uns dann in dieser Situation des gemeinsamen Waschen und Anziehens befinden, dann finde ich auch, ist das ein so produktiver Moment, wo eben dieses sich lösen und sich bewegen ganz toll passieren kann. Und mein Eindruck ist eben, dass es eben für beide Seiten total gut ist. Und also die Schritte, die die Verstorbenen vielleicht eben noch machen auf ihrem Weg des fertig zu Ende Sterbens oder Todierens oder wie man das nennen will, ja, dann, dass das total gut ist. Und eben im Umgekehrten nehme ich wahr, wenn die Angehörigen sehen, dass dieses Sterben, Todieren gut gelingt, dass das eben also auch schon wahnsinnigen Trost hat. Ja? Und eben also ganz viel auch mit Vergeben, auch vielleicht von offen gebliebenen Dingen im Leben zu tun hat, dass also plötzlich auch für die Angehörigen eine Perspektive offen ist auf das eigene Leben, auf das vergangene Leben, auf die Verwebungen, auf die Resonanzverhältnisse. Und wenn das gelingt, dass sich in dem Moment alle freischütteln können, dann habe ich die Hoffnung eben, dass auch die Angehörigen wirklich in das erste Kapitel nach dem gemeinsamen Leben ihres Buches sozusagen gut starten. Und das wäre mein Wunsch, dass das durch unser Zutun irgendwie gelingt.
Es ist eine große Freude, von euch zu hören, wie dieser Teil des Lebens von euch begleitet wird. Und ich habe da gar keine Worte für, aber ich glaube, dass die Menschen, die das hören, die wissen schon, wovon ich spreche. Wir müssen zum Ende kommen. Wir sind schon ziemlich lange dabei. Ja, vielleicht machen wir den zweiten Teil. Genau. Und natürlich, das sage ich jetzt für die Zuhörenden, alle Links und Hinweise und so weiter sind natürlich in den Shownotes, sowieso, wie immer, sodass man das auch noch selber nachlesen kann auf der Seite. Ich habe ja schon einige Podcasts mit Menschen aus therapeutischen Zusammenhängen gemacht und das ist auf jeden Fall einer der heilsamsten Podcasts, die ich gemacht habe. Und ich danke euch sehr, dass ihr so schön und so offen gesprochen habt über das, was euch da bewegt.
Sehr gerne.
Danke, danke, danke. Alles Gute zum 20-jährigen Jubiläum in 2 Wochen und schönes Feiern. Da ist nämlich hier auch richtig was los, ne, mit Lesung und Musik und Chor und so weiter. Da kann man das auch nochmal schön sehen, wie offen das ist. Also, danke, alles Gute und tschüss.
Und tschüss.
Tschüss.
Und
tschüss.
Das war mal wieder ein Interview von Gestatten ganzheitlich. Schön, dass du dabei warst. Natürlich hoffe ich, dass es dir gefallen hat. Und vielleicht interessieren dich auch Links und alle Infos, die du wie immer in den Shownotes findest. Alles Gute wünscht Conny Dollbaum-Paulsen.